Wir haben den Film, vor allem den von 2005, schon ein paar Mal geguckt, oder? Als wir jünger waren.
Ja, wir waren auch sehr jung, als wir den geschaut haben, ich glaube 14 oder 15, und das war mein erster Zusammenstoß. Das klingt jetzt super dramatisch, mit Jane Austen. Und ich mochte ja Keira Knightley so sehr, als ich jung war. Und ich habe den wirklich oft geguckt. Also ich erinnere mich noch, wir haben den immer wieder ausleihen müssen.
Echt?
Ich hatte mir dann auch die DVD gekauft. Und dann habe ich aber komplett, also sobald ich die DVD in meinem Besitz hatte, habe ich aufgehört, den Film anzuschauen. Und dann halt jetzt die letzten, ich weiß nicht, 15 Jahre nicht mehr angemacht.
Ja. Ja, heute besprechen wir den, oder?
Heute besprechen wir
Ja,
den.
ich habe auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Gedanken dazu, Adlina. Okay, ich fange von vorne an.
Hallo und herzlich willkommen zu Autoplay, dem Podcast, in dem wir alles gucken, was wir so auf Streaming-Plattformen in unsere Finger bekommen können. Heute gucken wir nicht wirklich was Neues, sondern heute beschäftigen wir uns mit dem Film. Der ist auch schon dieses Jahr volljährig geworden. Der ist schon seit 2005 draußen. Und zwar möchten wir heute Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil, miteinander besprechen. Und wir laden euch ein, mitzuhören. Bevor wir das aber machen, möchten wir uns ein kleines Update geben, was wir in der letzten Woche so geguckt haben. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an.
Und am Ende geben wir noch eine Empfehlung raus. Was
Oh
solltet ihr
wow.
nicht gucken?
Okay, los geht's. Möchtest du mit dem neuesten Scheiß anfangen?
Ja, kann ich machen. Ich habe Devotion geguckt. Der ist 2022 auf Netflix rausgekommen. Devotion ist ein Kriegsfilm. Irgendwie hat Netflix es tatsächlich wieder geschafft, dass sie das am Anfang so angeteasert haben, dass ich dachte, na gut, okay, dann gucken wir halt eben den Kriegsfilm. Jedenfalls, Devotion heißt auf Deutsch Hingabe und es ist ein Kriegsfilm. Ein US-amerikanischer Kriegsfilm natürlich. Jetzt kann man wieder darüber reden, sind Kriegsfilme Antikriegsfilme? Ich finde ja, auch wenn dieser Film definitiv nicht irgendwo drinstehen hat, ich bin ein Antikriegsfilm. Dieser Film handelt von der Geschichte eines schwarzen Navy-Piloten in den 1950er Jahren. Das heißt, es war gerade der Zweite Weltkrieg vorbei und es haben super viele Menschen nach Pearl Harbor gesagt, ich will auch zur Army, ich möchte mein Land unterstützen und so richtig patriotistisch. Damals waren schon viele schwarze Menschen auch in der Army, aber dass sie in der Navy waren, also als Kampfpiloten tätig waren, das war noch nicht so, ja,
Gang
verbreitet.
und gäbe. Also Spezialisierung war halt nicht gang und gäbe. Verstehe ich das
Genau,
richtig?
ja, und auch dieses Aufsteigen innerhalb der Ranks war auch nicht gang und gäbe. Und es geht auch ganz viel darum, welche Art von Rassismus Jesse Brown, der Kampfpilot, um den es da geht, so erlebt und zeigt eben so, wie er mit seinen Soldatenfriends, mit seiner Einheit eben so zusammenarbeitet. Ist nicht wie, keine Ahnung, Westen nichts Neues oder Soldat James Ryan mit sehr viel blutigen Szenen verbunden. Das hält sich echt im Rahmen. Aber natürlich wird die ganze Kriegsmaschinerie überhaupt nicht, ja, kritisch betrachtet. Also das füttert halt nur noch diesen Patriotismus der USA mit Soldaten im Einsatz und wir halten zusammen und Kameradschaft und Bruderschaft an der Front und so weiter. Das füttert das halt nur noch mehr. Also im Westen nichts Neues, weniger als jetzt zum Beispiel dieser Film kommt mir schon auf jeden Fall vor wie so ein Werbefilm, weil es werden so Dinge angesprochen, natürlich, die auch aus heutiger Sicht damals schon falsch liefen, zum Beispiel der ganz, ganz offene Rassismus und auch der ganz offene strukturelle Rassismus in den Ränken des US-Militärs. Der wird angesprochen, der wird dadurch auch kritisiert, da wird gezeigt, wie das quasi einen einzelnen Menschen richtig kaputt machen kann. Gleichzeitig wird so ein bisschen auch angesprochen White Saviorism, weil dieser Kollege von ihm, der soll ihn irgendwie nicht retten, der soll nur für ihn da sein. Das wird auch irgendwie so durch die Blume angesprochen. Aber andererseits, diese Kriegsmaschinerie, das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Oder auch, um dir zu beschreiben, was ich das Problematische fand, ne? Ich saß vor diesem Film und habe mir angeguckt, wie 1950 die US Navy an die Korea-Grenze geflogen ist und dort in einen Disput, in dem die überhaupt gar keine Eier im Korb hatten, erstmal von außen betrachtet, irgendwie Soldaten reingeschickt hat. Und ich wusste gar nicht, kämpfen die jetzt gegen Korea, kämpfen die gegen China oder kämpfen die gegen Japan? Mit wem sind sie verbündet, mit wem sind sie nicht verbündet? Und was hat das jetzt eigentlich mit dem Vietnamkrieg und Laos zu tun? Weil, dass die USA da überhaupt hinfliegt und die Finger mit im Spiel hat, das ist doch das Erste, was man kritisieren könnte. Aber das hat der Film gar nicht aufgegriffen. Niemand dort hat sich gefragt, warum sind wir eigentlich hier?
Also ich glaube, das ist kulturell in Amerika auch gar nicht so gewünscht. Also die wenigsten Leute fragen sich, warum sind wir eigentlich hier? Es hat ja Jahre gedauert, zum Beispiel, bis die Öffentlichkeit kritisiert hat, dass sie in Vietnam noch herumstapfen und die Gesellschaft und die Bevölkerung dort terrorisieren. Ich glaube, kulturell sieht Amerika das nicht problematisch, irgendwo einzumarschieren, weil die sehen sich ja selber als das Land der Freiheit und die sehen sich auch selber als Bringer der Freiheit, ne?
Also schön, dass Sie die Geschichte Ihres ersten schwarzen Kampfpiloten endlich aufarbeiten. Ich weiß natürlich nicht, wie nahe er am Original bleibt. Die Originalaufnahmen sind natürlich im Abspann auch wieder gelaufen und so weiter. Fand das vom Narrativ her sehr gut aufgearbeitet, als Kriegsfilm in einer angemessen langen Zeit erzählt. Und da es auch Kampfpiloten sind, das heißt, die fliegen schnell, gab es angemessen viel Action, so dass mein Interesse halt dabei blieb und mit der menschlichen Auseinandersetzung und so weiter, wie die Personen miteinander interagiert haben, war es auch interessant zu sehen. Ja, das ist mein
Okay,
Fazit.
werde ich wahrscheinlich nicht gucken. Ich habe diese Woche aber was geguckt, was mir gefallen hat.
Und zwar?
Und es ist kein Kriegsfilm. Und zwar habe ich auf Amazon Freevee, gehört zu Amazon Prime, und da kannst du auch Serien und Filme gucken, aber da musst du halt mit Werbung gucken, also eigentlich wie ein TV-Sender nur von Amazon, den du online guckst. Und da habe ich eine Serie geguckt und die heißt Sort of, also in etwa, ungefähr. Ne? Und das ist eine kanadische Serie aus dem Jahr 2021 und die geht um einen Envy-Charakter namens Sabi
Was heißt Envy
und
nochmal für auf Deutsch?
Non-Binary.
Ja, danke.
Also ein Envy-Charakter namens Sabi. Und Sabi er lebt halt in Kanada, ist ein Millennial und hat mega Probleme halt eben. Also nicht mega Probleme, aber es geht halt um die Navigation des Selbsts, der eigenen Identität. Und zwar nämlich vor dem Hintergrund, dass Sabi nämlich also Postmigrantin ist, von einer pakistanischen Familie. Und da muss so viel in Betracht gezogen werden. Also Sabi ist Envy, das Umfeld von Sabi, wie die darauf reagieren. Also die Eltern von Sabi, wie die darauf reagieren. Die sind ja pakistanisch und haben ja einen anderen kulturellen Hintergrund. Aber Sabi ist ja in Kanada aufgewachsen, also ist ein bisschen westlicher schon und möchte sich selber verwirklichen. Und ja, und das hat einen super diversen Cast, also eben halt auch einen Envy-Charakter, dann halt auch die kanadischen Charaktere, noch andere Envy-Charaktere, Trans-Charaktere gibt es. Es gibt Asian-Canadian-Characters, die bi sind und so. Und das ist so eine schöne Serie, die einen wirklich breiten Teil der Gesellschaft abdeckt und eben denen ihre Probleme auch zeigt. Und man kann halt sagen, okay, deine Probleme sind jetzt größer als meine und so weiter und so fort, aber es geht immer irgendwie respektvoll mit den Problemen anderer um, die sie haben in sich selber, aber halt auch, was das für den ihre Beziehung zueinander bedeutet. Und ja, finde ich sehr schön gemacht.
Wie viele Folgen gibt es? Wie viele Staffeln gibt es?
Es gibt davon zwei Staffeln mit jeweils 8 Folgen, also insgesamt 16.
Ist es so eine Art Freundschaftsserie oder ist es eher so eine Love Story oder ist es so eine Art Family Drama oder?
Es ist eigentlich eine Komödie, die mit Familie zu tun hat. Denn natürlich hat Sabi Probleme mit deren eigener Familie, weil halt auch, ja, die traditionellen Eltern, die ein bisschen freiere Schwester, aber halt auch eben durch die Arbeit gibt es auch familiäre Konflikte, in denen Sabi dann eben irgendwie ein bisschen deren eigene familiären Konflikte auf die Arbeitssituation transferiert, um sie so durchzuarbeiten. Ich finde, das ist eine gefährliche Sache, die Sabi da macht. Aber ich finde, das ist absolut valide, dass das gezeigt wird und damit umgegangen wird, weil ich glaube, realistisch gesehen oft passiert, dass man eben sich in Situationen reinbegibt, in denen die vielleicht nicht so gesund sind, weil man eben dadurch eine andere Situation im Leben aufarbeitet.
Okay. Würdest du es mir empfehlen?
Und jetzt kommen wir also zu unserem Hauptteil. Stolz und Vorurteil von 2005 mit Keira Knightley, Matthew McFadden und einem riesigen Cast an Charakteren und SchauspielerInnen. Wenn man sich das jetzt anguckt, 18 Jahre später, stellt man erstmal fest, was für krasse SchauspielerInnen die dort angeheuert haben.
Das ist mir auch sofort aufgefallen. Hey, ganz kurz. Können wir als erstes darüber reden? Ich hatte das ja jetzt für diese Aufnahme jetzt und für dieses Gespräch mit dir, hatte ich mir das nochmal angeguckt. Aber ich hatte natürlich ganz, ganz starke Bilder noch im Kopf und einzelne Sachen, die vielleicht irgendwie stattgefunden haben in diesem Film. Obwohl das schon so lange her ist, dass ich das letzte Mal geguckt habe. Das müsste jetzt ungefähr 15 Jahre her sein. Weißt du noch, was du damals, also was du gedacht hast, bevor du es jetzt nochmal rewatcht hast? Also weißt du noch, woran du dich so erinnert hast, was so dein...
Die Landschaftsshots.
Dein Takeaway war? Wie hättest du diesen Film denn zusammengefasst davor?
Davor, wie ich den Film zusammengefasst hätte, ich hätte den als höchst romantisch zusammengefasst.
Ja.
Aber halt auch super ästhetisch ansprechend. Und durch diese Ästhetik und dieses Zusammenarbeiten von eben wunderschönen, normschönen DarstellerInnen mit den ästhetischen Shots, die der Director da gemacht hat von der englischen Landschaft, und es ist alles immer so voller Sonne und die Musik untermalt es auch so schön. Es war wirklich wie so ein, eigentlich wie ein Fiebertraum an irgendwie Nostalgie für eine Zeit, die man selber ja nicht erleben konnte, ja. Und das hatte ich auch als Kind immer so. Dann war ich auch so ein bisschen, also das hat für mich auch so eine kleine Obsession mit Keira Knightley gestartet. Aber dann ist mir auch schnell aufgefallen, eigentlich mag ich auch Historiendramen nicht. Also ich mag eigentlich nur den.
Aber Keira Knightley mag Historiendramen. Edge, Badge.
Da dreht sie mir eine lange Nase, ne?
Ja, die so, du wirst mich nie wiedersehen. Ich spiele nur noch dein Genre, was du nicht magst. Ja, genau. Ich hätte auch gesagt, ich glaube, drei Sachen habe ich davor notiert gesagt. Ich notiere es mir, bevor jetzt die neuen Eindrücke alles überspeichern. Und zwar, ich wusste noch genau, dass Keira Knightley mitgespielt hat. Und zwar, dass sie die Hauptperson ist. Ich wusste, irgendwie gab es da so ein Drama um so eine Haters to Lovers Story, also so eine Geschichte.
Enemies to Lovers, excuse you. Dieses Genre heißt Enemies to Lovers.
Entschuldige. Ja, genau. Zwei Leute, die sich nicht mögen, lieben sich am Ende. Bevor ich das jetzt wieder geguckt habe, dachte ich mir, hey, das muss doch voll toxisch gewesen sein damals. So zwei Leute, die sich nicht mögen, müssen sich am Ende irgendwie lieben. Irgendwie ist das doch toxisch, oder? Und dann dachte ich so, okay, ich weiß noch, es ist englischer Landadel, irgendwie ganz viele Felder und Wiesen und eventuell 18. oder 19. Jahrhundert. Das war so das, was ich wusste. Und dann habe ich es mir angeguckt.
Und hat sich dein Eindruck davon verändert durch 15 Jahre mentales Wachstum?
Ja, es haben sich ganz, ganz viele Dinge zurechtgerückt. Erstens habe ich gecheckt, ich habe den Film nicht verstanden, als ich ihn früher 1000 Mal geguckt habe. Also ich glaube, ich hatte ihn auch früher auf Deutsch geguckt. Ich habe ihn jetzt auf Englisch geguckt. Mein Englisch ist auch besser geworden. Eventuell hatte ich damals ihn auch schon ein oder zweimal auf Englisch geguckt. Aber ich habe, glaube ich, die Hälfte der Zeit nicht gecheckt, worüber die reden. Also da war ich einfach nicht reif genug, glaube ich, dafür zu verstehen, um welche Nuancen in der Beziehung es gerade geht. Und ich weiß, dass ich auch, so wie du jetzt auch das beschrieben hast, mir damals dachte, oh, das sieht einfach alles so schön aus. Und die haben doch so ein tolles Leben. Und aus heutiger Sicht denke ich mir, das wurde voll krass romantisiert. Und ich finde es gar nicht cool, wie die leben.
Meinst du im Film?
Ja. Lass uns erstmal darüber sprechen, okay. In welcher Zeit leben die denn?
Frühes 19. Jahrhundert, ne?
Ja, also das Buch, also das ist ja nach einer Romanadaption von Jane Austen. Ich glaube, so viel weiß ungefähr jede Person, die zuhört, dass es mal einen Roman gab, der auch Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil hieß. Und den hat sie 1813 rausgebracht, richtig?
Das ist korrekt.
Jetzt müsstest du mich natürlich verbessern, falls du mehr über dieses ganze Roman-Dings weißt, weil das ist ja eigentlich dein Metier.
Also ich kann dir jetzt nur sagen, dass es da wohl sehr großen einen Unterschied gibt zwischen dem Film und dem Buch. Und zwar spielt das Buch wohl 1813 auch.
Ja. Jane Austen hat das 1813 rausgebracht, aber sie hat das 1813 nicht geschrieben. Also sie hat es nämlich 1797 geschrieben. Damals war sie selber erst 20. Also sie hat quasi ein Buch über eine 20-jährige Person geschrieben, als sie selber 20 war. Und hat dieses Buch First Impressions genannt. Dann hat sie es nochmal überarbeitet ein paar Jahre später und 1797 wollte das kein Verleger von ihr annehmen und ihr Bruder hat ihr dann geholfen, 1813, und unter dem Namen Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil, hat der Verleger das dann angenommen. Und es war wohl ein voller Erfolg. Aber ja, also es spielt genau um diese Jahrhundertwende eigentlich. Also ich nehme deswegen an, wenn sie den Roman da geschrieben hat, 1797, dass es auch ungefähr um diese Zeit spielt. Sie also Jane Austen, ist auch mit ganz vielen Geschwistern an der Südküste Englands aufgewachsen. Im Prinzip gar nicht so weit weg von Brighton. Auch ein Ort, in dem der Roman auch spielt. Das heißt, im Prinzip hat sie schon, glaube ich, aus ihrer Realität geschrieben. Denke nicht, dass das irgendwie autobiografisch ist, aber ich glaube schon, dass sie die Orte kannte zumindest.
Ich glaube, also meine Einschätzung von Jane Austen als Schriftstellerin ist einfach diese, dass sie eben über etwas geschrieben hat, das sie wusste. Und das ist nämlich ihr kleiner Teil der Gesellschaft gewesen. Mhm. Sie hat Bücher geschrieben, die sich mit diesem Teil der Gesellschaft befassen.
Also es gibt im Roman auch ein bisschen Authentizität, dass sie sich damit schon auskennt, ne? Ja, würde ich dir auch zustimmen. Ich habe mir tatsächlich nochmal eine Karte gemacht, damit ich verstehe, wo die ganzen verschiedenen Orte sind, weil was man in dem Film überhaupt nicht sieht, ich weiß nicht, ob das im Buch anders ist, wie die eigentlich reisen. Man sieht sie immer nur, also die Hauptperson Elizabeth, sie liebt es immer zu laufen und zu spazieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt eine Szene, wo
könnte auch deutsch
reiten.
Sein.
Ja, schon. Aber ansonsten weiß man immer gar nicht, wie kommen die eigentlich alle von A nach B. Aber die müssen mega mobil sein, denn die sind in London, in Kent, in Brighton, in Derbyshire unterwegs und das sind teilweise hunderte von Kilometer.
Kutschen, Alvina, Kutschen.
Ja, natürlich sind das am Ende Kutschen.
Stagecoaches.
Ja, ich habe die Karte tatsächlich, du siehst sie ja auch, Adlina.
Mhm.
Ich habe sie dir auch zur Verfügung gestellt und ich werde sie auch nochmal in unserem Instagram-Account hochladen. Das heißt, wenn es euch interessiert, wo diese Orte sind und so weiter, folgt einfach @autoplaypodcast oder besucht unsere Seite und guckt es euch an. Okay, 1797 England, Adlina.
Schwierige Zeit, ne?
Ja, total. Und das kommt überhaupt nicht vor, oder? Also, wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir, Ende des 18. Jahrhunderts, war da nicht ein bisschen mehr los? War das nicht eigentlich voll?
Nein, nicht für den englischen Landadel, das verstehst du falsch.
Ja, aber selbst für den englischen Landadel, das war schon eine Zeit der Umbrüche auch, oder? Also nur, um es mal ein bisschen zusammenzufassen, ne? Also wir haben die frühe Phase der Industrialisierung. Das heißt, James Watt hat die Dampfmaschine schon verbessert, aber der hat auch zum Beispiel solche Sachen wie die Powerloom, also eigentlich die Mechanisierung der Webmaschine erfunden. Das heißt, es gab ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sich als Industrielle aus diesem gesellschaftlichen Feudalismus herausarbeiten wollten. Dann das ganze 18. Jahrhundert, das heißt ja das lange 18. Jahrhundert, das war ja geprägt davon, dass Königin Victoria geherrscht hat. Und Königin Victoria hat eigentlich den Kolonialismus vorangetrieben. Das heißt, wir haben hier schon Menschen aus England, die in die Kolonien Englands unterwegs waren. Wir haben ganz, ganz viele Produkte, die von den Kolonien nach England importiert worden sind. Also wir haben da so viele verschiedene Umbrüche, die auch den Adel betroffen haben.
Also ja, das ist ein Stolz- und Vorurteil-Ding, dass es nicht aufgearbeitet wird. In einem anderen Roman Austens in Mansfield Park, da geht es auch darum, dass der Herr des Hauses und der Sohn des Hauses nie zu Hause sind, weil sie immer auf ihrer Plantage in den Kolonien sind. Und dass die auch zurückkommen und irgendwelche Krankheiten mitgebracht haben. Also in anderen Romanen arbeitet sie das ein bisschen mit hinein, aber in diesem Buch geht es eben eher nicht so sehr darum.
Ja, damals war sie ja auch 20, als sie das Buch geschrieben hat. Ich meine, sie hat es dann 15 Jahre später, also mit 35 hat sie das veröffentlicht. Dann sollte sie vielleicht auch so eine Art gesellschaftlichen Blick irgendwie entwickelt haben in der Zwischenzeit. Aber mit 20, ja, erwarte ich ja noch nicht mal, dass man das ganze große Drumherum irgendwie sehen kann. Ich finde es halt krass, dass der Film das auch einfach nicht schafft. Die sind nicht der Hochadel, klar. Die sind irgendwie Landadel. Aber selbst als Landadel haben die ja gewisse Privilegien, die viele Menschen in England gar nicht hatten zu der Zeit. Die müssen zum Beispiel nicht arbeiten, die chillen. Und wenn sie nicht gerade irgendwie sich darüber unterhalten, wie die heiraten, liegen die auf dem Sofa, machen Mittagsschläfchen und haben noch irgendwie die Kekse auf dem Teller auf dem Bauch stehen, oder? Das ist ja das eine, was man vielleicht nicht sieht, was man hätte im Film besser machen können, dass man solche Themen indirekt immer noch mal mit aufbringt.
Möchte ich hier kurz unterbrechen. Ich glaube nicht, dass das die Aufgabe des Films ist. Also ich fände es schön, wenn er das machen würde. Ich glaube nicht, dass es einen Film gibt, der das machen wird. Der Film kann nicht kritisch gegenüber dem Ausgangsmaterial sein, denn das würden die ganzen Hardcore-Fans, würden das ja hassen. Leute, die so richtige Fans, also so richtig krasse Fans von einem Ausgangsmaterial sind, die möchten nicht, dass das verändert wird. Auch wenn das realistischer da gibt, was da tatsächlich kritisiert werden kann und wie Gesellschaft aussah und so weiter und so fort, möchten die das nicht. Das Problem ist nämlich, die haben ein Gefühl gegenüber diesem Ausgangsmaterial. Und die möchten dieses Gefühl reproduziert bekommen in einem anderen Medium, nämlich halt eben Film oder Fernsehen. Und wenn also dieses Medium das aber verhindert, dieses Gefühl, dass es in denen weckt, dann werden die wütend. Und wütende Zuschauer möchte eigentlich keiner. Also wird schon immer ein bisschen geguckt, wie können wir die glücklich machen.
Aber das Ding ist halt eben, es gab ja noch einen anderen Film in den 90er Jahren. Und der hat das nämlich nicht
Eine Miniserie.
Gemacht. Eine Miniserie. Die
genau. Und viele Leute, die darüber reden, was ist die beste Choice und Vorteil-Adaption, die nehmen nämlich diese zur Hand, weil die ist nämlich die wirklich buchgetreueste. Also die hält sich absolut ans Buch.
Das mag sein.
Und deswegen wird hochgehalten als die perfekte Adaption von Stolz und Vorurteil.
Das mag sein. Aber guck mal, die haben sich diese Freiheit genommen, auch weil die Mode zum Beispiel, die Haarstyles und so weiter, war dem Publikum von 2005 vielleicht angenehmer zu sehen, wenn Keira Knightley mit offenen, langen, ungekämmten, ungelockten Haaren rumläuft. Das hat sie wahrscheinlich 1813, hätte sie das nicht gemacht. Selbst als so einen Charakter, der sie da geschrieben wurde. Das hat Elizabeth, also Keira Knightleys Rolle, in The Pride and Prejudice vorher in den 90er Jahren nicht gemacht. Aber Pride and Prejudice aus den 90er Jahren, darüber redet auch niemand. Das heißt, die Macher des Films haben entschieden, wir gehen hier weg vom Ausgangsmaterial, auch in dem Wissen, dass wir damit an den Kinokassen vielleicht dem Publikum gefälliger sind. Das sind die Hardcore-Fans, die werden wir hier vielleicht damit nicht wirklich befriedigen können, aber wir wissen, dass wir damit kommerziell besser Erfolg haben. Und das gibt Ihnen ja auch recht. Sie sind kommerziell erfolgreicher als das vorherige Material. Deswegen sage ich, hätte man das ja noch weiter treiben können. Und tatsächlich.
Aber Alvina, ja. Die Leute, die historische Fiktion gucken, also die wenigsten gucken das, um tatsächliche Kritik an der Gesellschaft, der damaligen Gesellschaft zu sehen. Die wollen wie ich vorhin schon sagte, als ich das geguckt habe, als ich weiß nicht, 12, 10 oder sowas war, die möchten gerne etwas sehen, das nostalgische Gefühle weckt für eine Zeit, in der man selber nicht gelebt hat. Ja, also ich finde, an dem Genre kann man viel kritisieren. Ich finde das ungefähr genauso problematisch wie das Kriegsfilmgenre, weil das natürlich sehr die Geschichte umschreibt und auch schöner schreibt und auch eben, ich glaube, das Ziel ist es, Nostalgie aufkommen zu lassen, aber eben einfach die Schrecken der Zeit unter den Teppich zu kehren, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Also sehr viele Historiendramen machen das ja. Ich wünschte mir halt nur Stolz und Vorurteil. Kann das ja auch gerne so machen, aber hätte wenigstens am Rande so ein bisschen die Realität nochmal mit abbilden können.
Ja, das haben sie halt nicht, ne? Das ist halt wirklich wie eine Fantasiewelt, ne? Also eine Fantasiewelt von wahrscheinlich weißen Leuten für weiße Leute.
Und auch für reiche weiße Leute, also für privilegierte weiße Leute. Selbst wenn sie nicht reich sind, weil in dem Film wird die ganze Zeit erzählt, ja, die müssen irgendwie jemanden Reiches heiraten und die sind irgendwie auch Social Climber und so weiter. Aber die sind halt niedriger Landadel. Und 20 Jahre bevor dieses Buch herauskam, gab es in England einfach eine Enteignung von BäuerInnen, weil der Staat gesagt hat, ihr könnt das Land hier nicht besitzen, weil wenn ihr das Land besitzt, dann wollt ihr ja nicht in den Fabriken arbeiten. Das ist dem Landadel nicht widerfahren. Der Landadel hat davon profitiert, weil der Landadel und der Adel, die saßen nämlich in den Parlamenten. Es gab eigentlich nur Menschen in diesen Parlamenten, die ihren Sitz quasi ererbt haben und die dann für das Land bestimmt haben, was als nächstes passiert. Und die haben diese Regeln gemacht. Das heißt, auch Menschen dieser Klasse, die da abgebildet wird, die haben diese Regeln gemacht, dass sie ihre Häuser nicht verlieren können und ihren Grund nicht verlieren können. Aber die Bäuerinnen und Bäuern, die eigentlich NachbarInnen von denen waren, die haben halt 20 Jahre vorher ihren Grund dort verloren.
Interessant auch, dass das nicht angesprochen wird in dem Film, überhaupt nicht, ne? Ich glaube, in dem Buch wird das auch nicht angesprochen. Und was der Film nämlich auch nicht macht, wir lernen halt wirklich niemanden kennen, der aus dem Arbeiterstand wäre oder aus dem Bauernstand. Selbst die ganzen Bediensteten, ja, die huschen immer nur durchs Bild und haben nie Sprechrollen oder so.
Genau, das Einzige, was sie machen, ist, ich glaube, die einzige Szene, in der mir der Bedienstete aufgefallen ist, als er Mrs. Bennet und Mrs. Bennet und Mrs. Bennet und Mrs. Bennet ankündigt.
Ah ja, genau, aber das war ja, glaube ich, das sollte für komödischen Effekt sein, komödischen?
Ja, das soll komödiantischer Effekt, natürlich, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich habe diese Person, ist mir danach als Rolle nie wieder aufgefallen.
Also absolut Fantasieland, das da gemalt wird.
Ich glaube, es ist auch eine Art von Realität für diese Menschen dort gewesen.
Ja, vielleicht. Natürlich. Also ich glaube, da wir ja schon vorhin angesprochen hatten, dass Jane Austen aus ihrer eigenen Realität heraus geschrieben hat, wahrscheinlich für Leute ihres eigenen Standes auch, dann wird das schon irgendwie so gewesen sein, dass die sich so stark trennen konnten von den Rest der Probleme des Landes oder der Probleme der Welt, von denen sie ganz klar profitiert haben. Also so ein bisschen Augen verschließen, ne?
Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz wird ja dieses Buch und auch dieser Film irgendwie für die damalige Zeit als wegweisend, als für Frauenrollen gesehen, oder?
Ja, der Hauptcharakter ist ja Elizabeth und in wegweisend ist sie insofern, dass sie sich einfach weigert, finanziell durchdachte Entscheidungen zu treffen, sondern sie nimmt sich die Freiheit heraus, mit ihrem Herzen Entscheidungen zu treffen, statt mit dem Kopf sozusagen, ne?
Mhm.
Das sieht man ja daran, dass Mr. Collins sie heiraten will, weil er sagt, das ist eine gute Ehe für dich und für deine Familie. Und ihre Mutter sagt, heirate ihn doch bitte. Und sie sagt, nee, ich mag ihn einfach nicht. Das ist sozusagen das Subversive. Eine Frau, die sich nicht den gesellschaftlichen Regeln beugt, sondern bereit ist, unverheiratet zu bleiben. Oh Schreck. Um ihrem Herzen zu folgen, ja.
Oh, können wir ein bisschen über diese Geschlechterrollen sprechen? Weil ich habe ein bisschen drauf geachtet. Bechdel-Wallace-Test nicht bestanden, ne? Also ich meine, ich glaube so 27 weibliche Charaktere in diesem Film und irgendwie 3 Männerrollen, 4. Und alle Rollen sprechen irgendwann mal miteinander, aber trotzdem haben sie den Bechdel-Wallace-Test nicht bestanden. Das ist schon echt impressive, oder?
Ja, die haben sich Mühe gegeben, wie man sieht. Ja, da muss jemand einfach wirklich darauf geachtet haben, dass man da nicht aus Versehen ein Gespräch zwischen Frauen reinbaut, die über was anderes sprechen, außer über ihre Männer.
Ja, das ist echt so. Der Bechdel-Wallace-Test.
Für alle, die es nicht wissen, das basiert auf einem Comic-Strip von einer Creatorin namens Bechdel. Und es geht darum, dass da in dem Strip eben 2 weibliche Personen darüber reden, wie sie Filme bewerten. Und zwar sagen sie, hat der Film mehr als eine weibliche Person? Haben die ein Gespräch miteinander und reden sie in diesem Gespräch über etwas anderes als über Männer? Und das ist der Test. Und dann sagen sie, das ist ein Film, den ich gucken kann, weil die weiblichen Personen haben mehr als nur Männer im Kopf.
Mhm. Und das haben sie hier halt nicht.
Nee.
Die reden hier immer nur übers Heiraten und wie sie wahrgenommen werden von den männlichen Rollen und so weiter. Und ich glaube, die Mutter soll auch diesen Satz sagen, der auch so ein bisschen anzeigt, warum das passiert. Weil sie hat halt 5 Töchter und dann sagt sie doch diesen Satz, ne? Ja, wenn du eine Mutter wärst von 5 Töchtern, würdest du auch an nichts anderes denken, als wie du die verheiraten kannst. Weil so ein bisschen der Vorwurf aufkommt, die Mutter hat nur das Heiraten im Kopf. Aber findest du, das ist eine Entschuldigung für wie die Rollen geschrieben sind?
Überhaupt nicht, nein. Ich finde, das ist eine Entschuldigung für die Rolle der Mutter. Bin auch bereit, hier eine Diskussion aufzumachen. Ich bin eine Mrs. Bennet-Entschuldigerin. Und ich verdamme Mr. Bennet.
Ey, ganz ehrlich, ich habe mich auch, als ich das jetzt nochmal geguckt habe, erinnert, dass ich früher auf jeden Fall die Mutter nervig fand und den Vater chillig.
Mhm. So und soll es auch wahrgenommen werden, ja.
Und als ich das diesmal geguckt habe, war es genau andersrum.
Ja, ja, ich laufe seit Jahren herum und fange mit Leuten Streit an, weil ich sage, sie nervt, aber im Grunde ist sie nicht so verkehrt, ne? Mr. Bennet scheint super chillig zu sein, ist aber im Grunde so ein richtiges Paradebeispiel des faulen Mannes, der sich
im Patriarchat wohlfühlt. Ja, auf jeden Fall, das nervt richtig. Er ist einfach gar nicht involviert. Er hat überhaupt gar kein Interesse daran, bei irgendwas mitzudenken, was die Familie betrifft.
Er hat ja auch überhaupt keine finanziellen Vorsorgen getroffen für seine Töchter. Also es ist ja nicht so, als wären die Töchter gerade 3 und es würde, oh mein Gott, wir haben die Kinder gerade bekommen. Die sind teilweise schon 18 bis 20 Jahre alt. Der hat 18 bis 20 Jahre Zeit gehabt, irgendwelche Vorsorgen für diese Kinder zu treffen, weil er ja weiß, dass in der Gesellschaft, in der sie leben, Frauen kaum Chancen haben, außerhalb einer Heirat oder der unter dem Schutz des Vaters stehen. Also er weiß, er wird immer älter.
Genau.
Und trotzdem macht er nichts. Und trotzdem benutzt er seine ganze Zeit dazu, nur zu machen, worauf er Bock hat, ne? Und über die Mutter lustig zu machen, versucht bei jeder Gelegenheit, sie zu untergraben, ihre Handlungen zu untergraben. Und, das finde ich am allergemeinsten, er zieht die Töchter mit rein. Er macht die Töchter zu Co-Conspirators im Lustigmachen gegenüber der Mutter, während die Mutter ihr ganzes Leben dem widmet, ihre Töchter irgendwie ins Trockene zu bringen.
Ja, also das Ding ist halt eben, die Mutter ist eine bürgerliche und er ist niedriger Landadel. Das heißt, sie ist Aufsteigerin und sie soll als peinlich wahrgenommen werden. Also weil sie ist ja eine bürgerliche, die nicht nur einfach mit dem niederen Landadel, also ihrem Mann, umgehen muss, was sie ja halbwegs gut kann, sondern besonders, wenn es um den Hochadel geht und wenn sie mit irgendwelchen solchen Leuten interagiert, dann soll sie als besonders peinlich wahrgenommen werden. Also sie kennt offensichtlich die Etiketten nicht, die man so im Adel hat. Also sie hat zum Beispiel keine Gouvernante für ihre Töchter organisiert. Das Ding ist, der Vater, er ist ja niedriger Adel. Eigentlich müsste er auch wissen, dass die richtige Bildung im Adel es wäre, den Töchtern eine Gouvernante zukommen zu lassen. Aber es wird dann halt schlecht für die Mutter ausgelegt.
Ja, in dieser Gesellschaft, dem sein Job war einfach nur Landadel zu sein und ihr Job war Kinder zu bekommen und die zu weiteren Landadelmitgliedern, also der Klassengemeinschaft, auszubilden. Sie hat selber das Hintergrundwissen nicht. Sie müsste hier eigentlich von ihrem Mann unter die Arme gegriffen bekommen. Er lässt sie aber immer wieder auflaufen. Und zwar im Privaten, vor den Kindern, aber auch irgendwie im Öffentlichen. Also ich finde eine schreckliche Person und ich finde schrecklich, schrecklich, dass er das eben vor den Kindern macht und dass er die Kinder sozusagen in eine Situation mit rein hineinzieht, wo sie die Mutter auch verachten und diese Verachtung offen aussprechen. Und der Vater ist hier, finde ich, die treibende Person und ich kann diesen Mann einfach nicht ausstehen und wir. Und er wird uns eben als gutmütiger Vater präsentiert. Hier ja natürlich auch wieder dieser gutmütige Vater, der lässt die Kinder die Liebe verfolgen, weißt du? Aber das bringt dir halt nichts, ne? Also wir haben ja gesehen, wie zum Beispiel Lydia hat ja die Liebe verfolgt und das hat sie ja auch fast ins Armenhaus getrieben.
Mhm. Und er konnte dann halt in dem Moment ja auch nicht, also er ist dann auch nicht tätig geworden. Er war dann halt so, ja, dann ja, geht die Familie halt ins Abseits. Also einerseits eben so alle Privilegien des Standes irgendwie so für sich annehmen, aber dann andererseits eben für die Familie innerhalb dieses Standes dann nicht sorgen zu wollen. Also weißt du, worauf du dann auch anspielst, zum Beispiel, wenn er sagt, er hat 18, 20 Jahre Zeit gehabt, sich um seine Töchter zu kümmern und darum zu kümmern, dass es ihnen auch gut geht, nachdem er irgendwann stirbt. So wie die Mutter das auch lustigerweise irgendwann ausdrückt, weil sie auch diese Fideikommis haben, ne? Also ihr Familiengut gehört quasi der Familie, aber kann nur an einen männlichen Erben weitergegeben werden. Das ist etwas, was es heute nicht mehr gibt, aber das gab es damals. Und so hat man halt sichergestellt, dass Familiengüter immer in adligem Besitz bleiben. Und deswegen wird ja diese andere Person, dieser Colin,
Mr. Collins,
wird ja
ist irgendwie so ein entfernter Cousin.
Genau, weil er quasi der nächste männliche Verwandte ist, dem das Gut dann zufallen würde. Und der Vater hätte ja Zeit gehabt, auch schon viel, viel früher sich darum zu kümmern, wer ist denn dieser Mr. Collins, dem das dann zufällt, können die Kinder den vielleicht kennenlernen und auch mögen lernen. Irgendwas, um halt das, wie es dann gelaufen ist, irgendwie
zu verhindern.
Ja, es ist ja für sie alles gut gegangen.
Spoiler. Ja, aber ja auch nur, weil, oh nein, für ein 200 Jahre altes Buch, Spoiler, 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 und einen Film, der auch schon 18 ist. Also
ja, also ich kann es verstehen. Ja, ich hatte auch gedacht, so war, das ist einer der Punkte gewesen, wo ich mir dachte, da hatte ich auf jeden Fall früher ganz anders gefühlt, als ich den Film gesehen habe. Und mit dem jetzigen Hintergrundwissen und auch meiner Kritik quasi am Patriarchat, denke ich mir,
was für ein fauler, ekliger Mann. Und ja, das, also das Verhalten der Mutter, natürlich ist es peinlich. Also es wäre ja jedem peinlich, wenn man auf irgendeine Party geht und die Mutter fängt lautstark an zu gucken, wo sind die Leute mit dem meisten Geld, dass du dich an die dranhängen kannst. Also es ist schon ein bisschen peinlich. Aber der Hintergrund, dass sie halt, dass ihr vielleicht auch bewusst ist, wenn sie nicht sozusagen einen Ausweg findet. Und das ärgert mich ja auch so sehr. Also das ist eine Gesellschaft, in der Frauen genauso viel wert sind wie ihr Familienname, ihr Geld. Und ja, die werden ja dann wegverheiratet, ne? Und für die Frau ist es das Wichtigste zu heiraten und auch möglichst früh. Und die ganze Gesellschaft ist darauf aufgebaut. Also die ganzen Geschlechterrollen sind darauf aufgebaut. Und das Ding ist aber, man darf es halt nicht zu sehr wollen, ne? Weil wenn man es zu sehr will, wie die Mutter, dass die Kinder verheiratet sind, dann ist man gleich so, ew, du bist ja eklig, warum bist du denn jetzt so fixiert darauf, irgendeinen reichen Mann zu heiraten? Aber natürlich wollen alle diesen reichen Mann heiraten. Also alle Frauen, da gucken ihn an, denken sich, boah, reicher Mann, schaut ganz okay aus, würde ich heiraten, mir würde es dadurch besser gehen, aber man darf es halt nicht zeigen. Und das finde ich auch so eine Perfidität des Patriarchats, dass Frauen gesagt wird, ja, ihr seid genauso viel wert wie der Fisch, den ihr an der Angel haben könnt. Aber wenn ihr es zu sehr wollt, dann finden wir euch eklig und stoßen euch aus.
Mhm, auf jeden Fall. Das ist ganz perfide und das wird in diesem Film auf jeden Fall auch transportiert.
Ja.
Sie soll den reichen Mann mögen, aber sie soll ihn nicht wegen seines Geldes mögen. Das soll ihr komplett egal sein. Aber wir mögen ihren Charakter und finden, dass sie es auch verdient hat, dass sie diesen reichen Typen am Ende abbekommen hat, weil sie will es ja nicht.
Also,
ja, sie will ja,
also
nicht
ihre Belohnung für den guten Charakter ist einfach Geld.
Ja, genau.
Und aber auch der hübsche junge Mann, der auch irgendwie ein bisschen charming ist und sowas, ne? Aber du musst doch immer erst beweisen, dass du jemanden magst ohne das Geld. Weil dann heißt das, du hast einen guten Charakter. Weil natürlich wollen wir nicht, dass arme Leute Geld wollen.
Ja.
Die sollen damit glücklich sein, was sie haben. Und erst dann, wenn sie glücklich damit sind, was sie haben, dann können wir sie belohnen.
Boah, können wir auf jeden Fall auch noch mal über Reichtum und Klasse sprechen? Können wir mal darüber sprechen, wie reich die eigentlich wirklich waren?
Ja.
Ich habe mal geguckt. Also, es wird ja so eine absurde Summe einfach gesagt, einfach so 10.000 Pfund und 100.000 Pfund. Also, Darcy, er hat Einnahmen im Jahr von 10.000 Pfund durch seine Geschäfte oder was?
Ich schätze mal durch sein Land. Der
Nee, das
der
würde
ist
so viel
reich,
nicht
weil er.
abwerfen. Adlina, weißt du, was das ist? Das sind 1.104.000 Pfund beziehungsweise 1.255.000 Euro im Jahr, die er einnimmt.
Ja, ich habe irgendwie nach 1 Million irgendwie so ein bisschen abgeschalten, mental mit den Zahlen meine ich.
Also es wird ja nur von diesen Einnahmen gesprochen. In diesem Schloss, in dem er da wohnt, darauf wird ja gar nicht eingegangen. Also was er an Kapital quasi sonst noch so besitzt, darauf wird ja nicht eingegangen. Es wird ja nur gesagt, er hat 10.000 Pfund Einnahmen im Jahr.
Die Bingleys haben wie viel bitte?
Und Bingley, also Darcy ist 28 und adelig. Und das sind seine Einnahmen im Jahr. Und ich habe ungefähr geguckt, 10.000 Pfund in 18,5, was sind die heute? Und Bingley, der ist ja gar nicht adelig, ne? Der ist ja ein schöner Kapitalist, ne? In dem Buch heißt es einfach, er hat das einfach geerbt. Und zwar hat er 100.000 Pfund geerbt. Und jetzt lässt er sich halt nieder und will halt wahrscheinlich auch Geschäfte aufbauen. Er hat 100.000 Pfund geerbt im Alter von 22.
Sag mir, wie viel es ist. Wenn 10.000 schon irgendwie 1, irgendwas ist, was ist dann 100.000?
100.000 Pfund sind jetzt inflationsbereinigt im Jahr 2023 11.000 Millionen
Mein Gott.
43.000 Euro. Pfund
Okay.
12.000 Millionen 558.000 Euro.
Ich verstehe die Zahlen nicht, es tut mir leid. Das
Also,
ist so absurd.
und weißt du, es gibt so einen Satz, der für mich diesen ganzen fucking Film so zusammenfasst. Also, du hast mir ja gerade gesagt, Elizabeth, die darf quasi diesen Reichtum nicht wollen. Sie kann ihn sich aber verdienen, weil sie ihn nicht will. Und sie sagt ja diesen einen Satz, als sie mit ihrer Tante und ihrem Onkel unterwegs ist, fahren die da über das Anwesen von Mr. Darcy und sind so, ach ja, lass uns mal reingucken, weil so ein Typ wie Mr. Darcy, der ist ja nie zu Hause. Und dann kann ich mir mal sein Haus angucken. Ich mag ihn eigentlich nicht, deswegen will ich nicht, dass er da ist. Und dann besuchen sie den. Dann fragt der Onkel so ganz unschuldig, der weiß ja nicht, was da vorgefallen ist. Ja, aber magst du diesen Mr. Darcy? Und die so, hä, nee, aber er ist ja reich. Und dann sagt er, der Onkel, ach Kind, du kannst ihm das doch nicht zum Vorwurf machen. Er kann doch auch nichts dafür, dass er
Der arme
reich ist.
Mann, der ist ganz gebeutelt mit seinem Reichtum.
Das ist der schlimmste Satz. Und ganz ehrlich, das ist für mich der Grund, warum dieser Film existiert.
Was?
Ich habe so das Gefühl, dieser Film wurde gedreht, um den Leuten zu sagen, ach Gott, die Leute können doch auch nichts dafür, dass die adelig sind. Ach Gott, die Leute können doch auch nichts dafür, dass sie so reich sind.
Die
Jetzt,
armen
das
reichen Leute.
kannst
Auch
du
im
dann.
Bentley wird geweint. Du, 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 du. Auch im Learjet fließen Tränen.
Alter, in dem Moment habe ich mir gedacht, ich bin gerade richtig wütend auf den Film. Da wird mir echt gesagt, die Leute können nichts dafür, dass sie reich sind.
Das riecht ganz stark nach diesem Denken, wenn du arm bist, dann wird das einfach so von einer höheren Macht, also oft auch Gott, gewollt, dass du arm bist, weil du einfach nicht gut genug bist. Und dein Reichtum hast du verdient, weil du eine gute Person bist.
England hat in dem Zeitraum, in dem dieser Roman entstand, haben die Menschen versklavt, Menschen umgebracht, Menschen wie auf Viehmärkten ausgestellt und verkauft, um Reichtum anzuhäufen. Und solche Menschen wie Darcy und Bingley sind da dran reich geworden. Und dann sagt ein Charakter, die können nichts dafür, dass sie reich sind.
Du musst verstehen, Alvina, das macht man aus Versehen. Das war doch
Alter!
alles gar nicht so gemein.
Ey, da sind Leute verhungert im England im 19. Jahrhundert. Deswegen habe ich das vorhin so lange nämlich erzählt, weil ich so sauer war wegen dieses Satzes und dann ein bisschen so ein Rabbit Hole runtergegangen bin und wollte so wissen, ey, was war eigentlich in England noch alles los? Weil man weiß es ja natürlich ein bisschen. Aber nur noch mal, um die ganze soziale Lage zu erklären. Es haben einfach Kinder in Minen gearbeitet, während die da Tee getrunken haben. Es sind einfach Menschen geköpft worden, wenn die ein Laib Brot geklaut haben, weil sie Hunger hatten.
In den Armenhäusern war Sterben gang und gäbe, ne? Aufgrund von Mangelernährung, Krankheiten und. Und das ist halt tatsächlich nicht so weit weg von denen passiert.
Eben, das ist es ja eben. Die sind ja noch nicht mal irgendwo oben in Schottland ganz, ganz, ganz weit weg. Die sind quasi im Herzen der ganzen Entwicklungen Deswegen habe ich es mir nämlich auf der Karte auch nochmal angeguckt. Also quasi in diesem Dreieck von Derbyshire, Brighton und Kent, in diesem Dreieck, im Prinzip fand genau da eigentlich die Industrialisierung statt. Im Prinzip fand genau da eigentlich die Kinderarbeit statt. Im Prinzip fand genau da das statt, dass die Landbevölkerung, also die Bauern und BäuerInnen, von ihren Anwesen vertrieben worden sind. Genau da fand das statt. Und dann legen die der in den Mund einer Person in diesem Buch, du kannst ihn doch nicht mögen, nur weil er reich ist, weil er kann da ja nichts dafür. Wie kommen wir davon wieder weg?
Wir können jetzt über die Klassenunterschiede reden. Denn natürlich ist es auch so, dass Mr. Darcy, obwohl er nur 1,5 Millionen im Jahr bekommt, obwohl er nur so wenig hat, ne, ist er natürlich klassentechnisch immer noch sehr weit über Mr. Bingley, der sich natürlich versucht reinzukaufen.
Ja.
Mit seinen 11 Millionen. Er hat zwar das Geld, er hat es aber durch Handel verdient. Das heißt, es ist sozusagen dreckiges Geld, weil es ist natürlich neues Geld.
Weil er gearbeitet hat. Das ist ja das, was die Gentry, also der Adel, was die eigentlich damals verachtet haben. Dass die einen halt gearbeitet haben, um reich zu werden, während der Adel nicht wirklich arbeiten gegangen ist.
Ja, der lässt andere für sich arbeiten und das finden sie rechtens. Die heißen natürlich herzlich willkommen, weil sein Vater hat ja gearbeitet, also das Geld ist doch durch Handel. Aber die Kinder wurden halt rechtzeitig erzogen, wie man ja bei Bingley und auch seiner Schwester Caroline sieht, wurde denen ja rechtzeitig die Manieren des Adels, das wurde denen ja beigebracht. Mhm. Und auch dieser Snobismus. Und deswegen sind die auch, also auch die Schwester ist ja auch so darauf bedacht, ihre eigene Stellung irgendwie so zu halten, ne? Weil sie natürlich sich bewusst ist, dass sie eigentlich gegenüber zum Beispiel Elizabeth, die halt trotzdem Teil des Landadels ist, auch wenn sie ärmer ist, dass Elizabeth eigentlich eine passendere Partie wäre oft. Und ich finde das halt so absurd, dieser Zusammenspiel aus der Titel, den du hast, plus der Reichtum, den du hast und inwiefern stehe ich jetzt über dir. Dieses ganze Gesellschaft in soziale Klassen unterteilen wegen Geld, finde ich schon absolut absurd. Und dann aber auch nochmal so extra Sachen einzubauen. Und dann sollen wir natürlich Mitleid empfinden, ne? Wir sollen natürlich Mitleid mit den Bennets empfinden als ZuschauerInnen, weil die sind ja arm. Aber die sind ja gar nicht arm. Aber sie werden uns einfach präsentiert gegenüber den Bingleys.
Das ist nämlich genau der Punkt, den ich meine, der mich so abfuckt, ist, wir sollen Mitleid mit dem Adel haben, der seine Vormachtstellung verliert gegenüber den Kapitalistinnen, weil plötzlich andere Werte, zum Beispiel Kapital, wichtig sind, im Gegensatz zu sozialem Kapital, zum Beispiel in der Gesellschaft eingeführt zu sein und die richtigen Codes zu kennen, an Wert verliert. Das sollen wir alles wieder romantisieren. In dieser Hinsicht finde ich quasi den Film so problematisch eigentlich.
Das ist super problematisch, weil am Ende, weißt du ja, wie das halt auch noch ausgeht, am Ende ist ja auch einfach, diese ganzen Klassen und Probleme werden ja einfach dadurch gelöst, dass es einfach ein Austausch auf höchster Ebene stattfindet. Und zwar der Titel, das Landadeltum, wird gegen Geld ausgetauscht, indem die Schwester Jane, indem die Mr. Bingley heiratet, also sie ist Tochter eines Landadeligen, also sie hat den Stand. Er hat das Geld, es wird ausgetauscht und Elizabeth heiratet einfach einen anderen Adeligen. Da findet Adel-Adel-Austausch mit plus Geldaustausch statt. Und das ist unser Happy End. Die obere Klasse hat ihren inneren Konflikt miteinander gelöst, hat eine Lösung gefunden, die für alle super funktioniert und in der sie ihre Vormachtstellung einfach weiter verfestigen und auf weitere Generationen schön zementieren können.
Ja, genau. Und das Ding ist halt eben, das ist mir früher nicht aufgefallen. Und ich dachte, als ich jetzt an den Film zurückgedacht habe, bevor ich ihn nochmal geguckt habe, dachte ich, dass das Problematische, würde ich die Beziehung zwischen Mr. Darcy und Elizabeth finden. Das stimmt aber gar nicht. Die Beziehung finde ich überhaupt nicht problematisch. Problematisch finde ich das ganze fucking Setup. Weil das mir eigentlich wie eine richtig lange Indoktrinierung vorkommt, dass ich mit Kapitalistinnen, Reichen und Adligen und Privilegierten Mitleid haben soll und Mitgefühl haben soll, während die versuchen, ihre Stellung nicht zu verlieren und versuchen, möglichst untereinander das Größte vom Kuchen wegzubekommen. Mein Happy End ist das nicht. Willst du noch mit mir über Frauen dort und die Männer dort reden? Also, weil ich meine, mir sind noch so viele Sachen aufgefallen. Einerseits, also die haben ja keine formelle Bildung erhalten, ne? Also das war ja damals in der Zeit, und das wird ja in dem Film auch angesprochen, war das ja so normal, dass auch Mädchen eine Form von Bildung bekommen, meistens irgendwie Klavierstunden, Französisch und irgendwas mit Kunst. Und das haben die ja nicht bekommen. Aber Elizabeth soll ja irgendwie voll die intelligente Braut sein, oder?
Naja, also sie liest ja auch immer gerne, ne? Man sieht sie auch oft mit einem Buch in der Hand. Und es gibt ja auch die ganze Situation, als sie in Netherfield Park ihre Schwester besucht, wo sie dann eben mit Darcy und Caroline Bingley und Mr. Bingley im Salon sitzt und sie sich eben darüber unterhalten, was macht eine gute Frau aus.
Ja, da vollkommene Pick-me-Girls-Vibes.
Ja, also wo er dann sagt, ja, sie muss das können und sie muss das können und sie muss das können und sie muss das können. Und ich habe irgendwie erst 6 Frauen in meinem ganzen Leben getroffen, die dem entsprechen. Und sie so, ja, so eine Frau gibt's auch einfach gar nicht. Ich weiß nicht so genau, soll das ihre Art sein, das System zu kritisieren, das sowas von Frauen verlangt, dass sie sagt, ja, die meisten können und wollen das gar nicht leisten? Oder soll das ihre Art sein, zu sagen, du hast vollkommen überzogene Frauen davon, was Frauen in der Lage sind zu leisten?
Ja, das ist halt eben so das Ding. Das wird nicht so ganz klar, finde ich. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die Buchvorlage sowas geschrieben hat in der Hinsicht von, was sind eigentlich eure Erwartungen an uns Frauen? Also ihr wollt gleichzeitig, dass wir alles können und trotzdem dumm daneben stehen, wenn irgendwie was Wichtiges irgendwie über die Weltbühne geht. Aber ehrlich gesagt, so schätze ich Jane Austen nicht ein. Und so hat der Film das definitiv auch nicht dargestellt, sondern da hatte das eher so Pick-me-Girl-Vibes mit, ich bin anders als alle, ich bin voll intelligent und blick da voll durch und sag dir, die anderen Frauen sind alle nicht so, wie du denkst.
So kam es bei mir auch rüber. Und ich hatte auch nochmal speziell eben auf diese Szene geachtet, weil ich das wissen wollte. Und es kam mir immer noch so rüber. Und er sagt auch dann selber zu ihr irgendwie, sie haben keine hohe Meinung von anderen Mitgliedern ihres Geschlechtes und sowas.
Ja.
Und dann ist sie so irgendwie so auch herablassend.
Also ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, was hat so eine Elizabeth Bennet gelesen? Auch damals schon gab es ein Buch, was heute, wenn man nachrecherchiert, was war damals das meistgelesenste Buch, gehört zu den 100 meistgelesensten Büchern ein Buch von Mary Wollstonecraft, die die erste feministische Abhandlung darüber geschrieben hat, was Frauen eigentlich lernen sollen. Also wie sollen Frauen gebildet werden? Warum sollen sie überhaupt Sachen lernen? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so eine Elisabeth, die alles liest und die ganze Zeit, also die liest ja nicht nur, wenn sie zu Hause rumsitzt, sondern sie liest ja auch, wenn sie spazieren geht. Und der Tag hat irgendwie 12 Stunden, vielleicht 10, je nachdem, wie schnell es dunkel wird. Und sie wird immer lesend dargestellt, wenn sie nicht gerade irgendwie übers Heiraten nachdenkt. Die muss doch voll viele Bücher gelesen haben, oder? Wie kann es denn sein, dass sie kein Gespräch anfangen kann, um wo es um die Inhalte dieser Bücher geht? Also ich verstehe nicht genau, an welcher Stelle Elizabeth beweist, dass sie so viel intelligenter ist und so viel belesener ist als alle Menschen um sie herum.
Das einzige Buch, von dem wir wissen, dass Elizabeth es gelesen hat in Stolz und Vorurteil, ist ein Buch namens First Impressions. Und dieses Buch gibt es nicht wirklich, sondern das war der Arbeitstitel für Stolz und Vorurteil.
Und das hat sie in dem Ding gelesen?
Das wird in dem Buch erwähnt, dass sie es gelesen hat. Also es ist so ein bisschen so ein Self-Insert der Schreiberin. Dass sie sozusagen ihrem Charakter ein Buch von ihr in die Hand drückt. Also würde ich sagen, sie schätzt schon Elizabeth so ein, dass sie ihre Literatur lesen würde, verstehst du? Also das sind ja auch eher Unterhaltungsromane, sehr wenig gesellschaftskritisch, nur in bedingtem Ausmaß halt gesellschaftskritisch, beschäftigen sich niemals mit Sachen, die außerhalb der Blase passieren. Und die Autorin drückt dir halt sowas in die Hand, ne?
Was macht sie denn dann so viel intelligenter als alle anderen um sie herum, die nicht so viel lesen?
Das muss auf so einer Metaebene, dann ist das so ein Kommentar der Autorin über ihre eigene Literatur, verstehst du? Dass sie sagt, oh, Elizabeth liest etwas, was ich geschrieben habe. Also sie liest ein Buch, das ich geschrieben habe. Es wird natürlich nicht erwähnt, dass es von ihr geschrieben wird. So ein bisschen ein Self-Insert. Sie stilisiert sich selber zu einer Autorin, die hochwertige Literatur produziert und ihre LeserInnen zu LeserInnen, die eben hochwertige Literatur, ergo sie, lesen. Und das macht dich halt super intelligent, wenn du in der Zeit halt dann Jane Austen gelesen hast.
Was hältst du davon?
Finde ich witzig, naja.
Also sie hat dann Jane Austen gelesen und damit war sie natürlich viel, viel schlauer als alle anderen. Weißt du, was mich richtig genervt hat? Ist dieses Motiv von sich retten lassen, als Mr. Darcy die Schwester retten musste.
Um natürlich nochmal hervorzuheben, was für ein Held er ist, ne? Also es muss eine Möglichkeit geboten werden, ihn als Helden dastehen zu lassen. Nachdem Elizabeth den Rest der Erzählung damit verbracht hat, über ihn herzuziehen, was für ein schlechter Mensch er ist, muss es natürlich das Gegenteil beweisen. Blöderweise muss dieses Gegenteil beweisen, kommt natürlich auf Kosten einer jungen Frau, die dadurch halt dann eben als unfähig und dumm dargestellt wird, ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich da auf dem Holzweg bin, Adlina, aber es wird doch immer so Elizabeth Bennet fast schon so wie so eine feministische Person dargestellt, weil sie lässt sich ja einfach nicht sagen, wen sie heiraten soll, sie folgt nur ihrem Herzen. sie nimmt die nicht die Kutsche, sondern sie läuft lieber zu Fuß, solche Dinge. Und dann muss sie halt ihre ganze Hoffnung trotzdem irgendwie, damit ihre Familie gerettet wird, in einen Mr. Darcy setzen, ne? Warum?
Weil die Unfähigkeit des Vaters vorher natürlich schon bezeugt wurde. Natürlich wurde uns das nicht als Unfähigkeit präsentiert, sondern so ein chiller Dude einfach. Und diese Instanz soll nochmal hervorheben, dass Reichtum auch gleich Macht und Intelligenz bedeutet, weil er natürlich diese Situation lösen kann mit seinem Geld und seiner Macht und seiner Intelligenz kann er sie auch erst finden, ne? Und drittens wird das natürlich eingebaut, um zu zeigen, dass Elizabeth die bessere Schwester ist, weil sie ist natürlich nicht so heiratsbesessen. Das heißt, da sie nicht heiratsbesessen ist, kriegt sie nicht natürlich den guten Deal, also kriegt Darcy, aber ihre Schwester, die absolut heiratsbesessen ist. Und ihre Schwester denkt sich, ich nehme mein Glück selber in die Hand. Und das wird halt auch gleich bestraft, also sie kriegt den schlechten Ehemann. Also du musst schon ein bisschen rumsitzen und warten, dass du für deine Demütigkeit, sage ich mal, belohnt wirst. Und die Schwester macht das nicht und dafür wird sie auch bestraft. Und das ist eine Warnung, sozusagen, tritt nicht aus der Reihe, sonst, ja.
Vielleicht muss man das auch gar nicht so sehr ausbreiten, aber das ist etwas, was mir auf jeden Fall nochmal aufgestoßen ist. Andererseits, ich weiß nicht, vielleicht musste man sich früher retten lassen, keine Ahnung. Vielleicht war es auch nur da, um zu zeigen, was für ein toller Mr. Darcy er ist und dass er dafür gar keine Recognition will, also dass er dafür gar keine Anerkennung will und dass der Vater eigentlich überhaupt zu nichts fähig ist.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das soll halt mehrere Funktionen haben. Eben Mr. Darcy heldenhaft aussehen zu lassen, aber auch zu zeigen, tritt nicht aus deiner Rolle hinaus, versuch nicht mehr zu erreichen, als du bist oder dass du sein darfst, denn es soll ja auch als eine Warnung für die Mutter gelten, ne? Dass sie ist ja sozusagen zu heiratsbesessen, sie hat es ihren Kindern angezogen, dass sie auch zu heiratsbesessen sind und dann sieht man ja, was Schlechtes daraus kommt, wenn du zu interessiert daran bist, zu heiraten.
Mhm. Adlina, eine Sache wollte ich nämlich noch sagen. Ich weiß nicht, wolltest du noch was sagen zu Reichtum, Klassen und so weiter oder zu den Rollen?
Nee.
Zwei Sachen nämlich. Also ich dachte, bevor ich den Film nochmal gucke, dass ich die Romanze zwischen Mr. Darcy und Elizabeth problematisch finden werde. Und das war nicht so. Ich fand das ganze Setting, das ganze Setup, die ganzen Rollen, wie die geschrieben worden sind, worüber sie sich unterhalten haben, wie über Reichtum und über Klassen und so weiter gesprochen wurde, wer überhaupt in dem Film zur Sprache kam, das fand ich alles vollkommen problematisch. Was ich nicht problematisch fand, ist, wie Elizabeth und Mr. Darcy miteinander interagiert haben. Das fand ich voll okay. Ich weiß nicht, ging es dir da auch so?
Ja, der Titel ist ja ihre Aufgabe, also ihre Handlungsaufgabe, ne? Die sollen ja Stolz und Vorurteil verkörpern und das machen sie einfach 100%. Sie ignorieren halt einfach alles andere um sich herum. Ihren im Titel gesetzten Rollen werden sie gerecht. Und ich finde das weder negativ noch positiv zu bewerten. Es ist halt, ja, das ist halt der romantische Teil der Erzählung.
Genau, aber den finde ich weniger problematisch, weil hier geht es ja um Stolz und um Vorurteil und dass man Stolz und Vorurteil hat und dass man das vielleicht sozusagen überkommen muss in der Interaktion mit anderen Menschen, wenn man sie kennenlernt. Das fand ich ja eigentlich eine ganz wholesome Message. Und ich fand auch gut, also die hatten halt Streit immer mal wieder. Und was ich gut fand, ist, dass sie das dann auch angesprochen haben. Also ich mag dich gerade nicht, weil du hast das Glück meiner Schwester versaut. Deswegen bin ich gerade sauer auf dich. Das wurde dann auch einfach angesprochen in dem Moment, in dem es halt zu dieser Konfrontation kam, nachdem Elizabeth davon erfahren hat. Dann wurde es auch ausgesprochen. Das fand ich auch gut. Und dass der es dann mitgenommen hat, nochmal verarbeitet hat, nochmal vorgekommen ist und gesagt hat, ich empfinde da keine Schuld für. Ich weiß, dass es dich beleidigt, aber noch kann ich nicht sehen, was ich falsch gemacht habe. Also es wird verarbeitet, was die andere Person einem zurückmeldet. Und dann hinterher wird dann auch gesagt, ich lag auch falsch und ich hätte das nicht machen sollen. Es war in guter Absicht, aber das war nicht richtig von mir. Das heißt, es gibt so verschiedene Stadien, also wo man Dinge verarbeitet, die einem zurückgemeldet werden. Und das führt ja dazu, dass sie eine weniger toxische Beziehung führen, als ich gedacht hätte, dass sie führen werden. Und was ich, glaube ich, die beste Situation in dem Film war, war tatsächlich die allerletzte Szene, wo Elizabeth so rumsitzt und dann besprechen sie, was die Kosenamen für sie sein dürfen. Also die spricht so offen aus, das mag ich nicht, das mag ich. Das erinnert mich an meinen Vater, finde ich irgendwie komisch, wenn du mich so ansprichst. Und dann sagt er ja so 10.000 Mal, nachdem sie ihm erlaubt hat, dass er sie Mrs. Darcy nennen kann. Mrs. Darcy, Mrs. Darcy, Mrs. Darcy, so eine ikonische Szene, um zu zeigen, wow, mir geht's dann richtig gut. Und das ist ja cute.
Das zeigt eigentlich, dass die Beziehung eigentlich auf einem gesunden Grund gebaut ist, denn ja, man muss immer wieder neu verhandeln sozusagen. Was sind die Grenzen, was möchte ich, was sind meine Erwartungen und das machen die ja auch. Also Wirklich, ich finde ihre Beziehung, also die romantischen Beziehungen hier finde ich die unproblematischsten. Auch die Beziehung zwischen Jane und Bingley finde ich auch. Die scheinen beide wirklich ganz nette Menschen zu sein. Ja, aber halt, wenn man halt in Betracht zieht, dass sozusagen die Nettigkeit von Jane und Elizabeth belohnt wird durch eben diese beiden Männer, dann ist es auch schon wieder ein bisschen problematisch. Aber die romantische Geschichte an sich selber, die finde ich beide recht gesund und nett zu gucken.
Ja, aber das ist halt so das Absurde, weil ich hatte das, bevor ich das jetzt nochmal geguckt habe, glaube ich, genau andersrum gesagt. Dass für mich das halt so ein nices kleines Setting ist in so einem Landhaus und ich wünschte mir, ich wäre da auch, aber ich das ein bisschen blöd finde und toxisch und das stimmt überhaupt nicht, das ist genau andersrum. Ich finde quasi die Beziehung, die sie so versuchen miteinander aufzubauen und die Art und Weise, wie sie sich da durchnavigieren, finde ich ganz wholesome und cute und das ganze Setting finde ich höchst problematisch.
Ja, also ich glaube, man kann das durchaus genießen. Also es ist wie bei den Kriegsfilmen, ne? Wenn man sich dieser ganzen Sachen bewusst ist, dann kann man den Film schon genießen. Der ist ja nicht schlecht, ne? Ist aber halt auch enttäuschend.
Weißt du, was ich problematisch finde an der Produktion von solchen Filmen, von solchen Historiendramen, die so ausklammern, was eigentlich das Weltgeschehen ist? Guck mal, wir haben das 2005, gibt es diesen Film. Wir sprechen heute, 15 Jahre später, immer drüber. Genug Leute gucken sich den vermutlich regelmäßig immer noch an. Und auch neue Generationen werden, also wir haben den damals richtig jung geguckt, konnten das überhaupt nicht einordnen in der Zeit und in den ganzen Kontext. Und es werden noch genug junge Leute den Film auch noch gucken mit einer Art Erwartungshaltung.
Es sind ja nicht nur ZuschauerInnen dieses alten Films. Jane Austen Werke werden ja auch immer wieder aufgearbeitet und immer wieder neu herausgebracht, ne? Also
Ja,
erst letztes
stimmt.
oder vorletztes Jahr kam ein Film raus, Persuasion. Also die Wiederauflegung der Werke hört ja nicht auf mit diesem Film von 2005.
Absolut. Und ich glaube, irgendwo habe ich noch vorhin gelesen, dass Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil, immer noch zu den meistverkauften Büchern in Großbritannien gehört.
Ist halt ein Klassiker, ne? Das ist ein Klassiker des literarischen englischsprachigen Kanons. Ja.
Und du musst dir mal überlegen, die Leute ziehen sich das alles rein und die werden sich nicht hinsetzen und sagen, hey, wie war denn England Ende des 18. Jahrhunderts? Wie der englische Adel hatte Angst vor der Französischen Revolution? Was bedeutet es eigentlich, Angst vor der Französischen Revolution? Und wie haben sie versucht, eine Revolution im eigenen Land zu verhindern? Wie hat man versucht, die Stände Gesellschaft weiter? Das wird sich da wahrscheinlich keiner denken. Man zieht sich das einfach rein, 1,5 Stunden am Abend und gut ist, Popcorn, Gehirn aus und man guckt sich das, snackt es einfach weg, oder?
Ja.
Und das finde ich eben das Problematische. Also ich glaube, in der Literaturszene würde man Jane Austen dem Konservatismus zuordnen, der quasi versucht zu erhalten, eine Gesellschaft, die eigentlich feudal funktioniert, aber die meisten Leute, die das gucken oder lesen, entweder als Schullektüre oder einfach im Kino oder einfach so auf der Couch abends, die werden sich ja nicht hinsetzen und sagen, ah, okay, das ist also ein konservativer Blick auf die Gesellschaft.
Es bedient eine Nostalgie für eine Zeit, in der wir nicht gelebt haben, in der wir auch gar nicht leben können, in der sozusagen alles einfacher und besser war, indem es einfach die Realität ausklammert.
Auf jeden Fall. Und das finde ich eben so gefährlich eigentlich an solchen Filmen, weil es sieht alles so schön aus, ist aber überhaupt nicht die Realität, füttert aber tatsächlich so ganz komische Trends und Bewegungen, die, glaube ich, von so einem 2005er Film vor allem mit angeschoben werden, irgendwie in unsere Kultur mit rüber wabern, aber in solchen Dingen enden wie Cottagecore, Tradwife oder Stay-at-Home-Girlfriend. Für mich ist das auf jeden Fall ein Film, der das gesellschaftliche, kollektive Gedächtnis eingedrungen ist und einen gewissen Blick auf die Geschichte wirft, der komplett verklärt ist. Also es ist ein richtiger Zerrspiegel, der uns davor gehalten wird, der irgendwie so richtig so Realitätsflucht einfach ist. Und erstens nicht kritisiert und nichts damit zu tun hat, wie es weiten Teilen der Gesellschaft in dieser Zeit ging. Und zweitens überhaupt nicht in Frage stellt, warum wir uns das heute eigentlich angucken und so mitfühlen mit einer Person von einer gesellschaftlichen Ordnung, die wir eigentlich abgelegt haben und die wir auch eigentlich ablehnen. Und für mich sind diese Menschen, die so Cottagecore machen und das irgendwie so auch ein bisschen Realitätsflucht dadurch betreiben. Oder, was finde ich schlimmer ist tatsächlich, weil Cottagecore ist ja einfach nur, du liebst den Style, aber du musst ja nicht dahinter stehen, was für Werte das sind. Aber Tradwives, also dieser Hashtag Tradwife, der traditionelle Housewives einfach so ja glorifiziert oder Stay-at-Home-Girlfriends, die ja quasi dieses Rollenmodell glorifiziert, dieses überholte und antifeministische Rollenbild glorifiziert. Das finde ich so ganz problematisch und ich finde Menschen, die sich sowas angucken und sich da so hineinromantisieren, könnten wahrscheinlich schneller zu Tradwives oder Stay-at-Home-Girlfriends tendieren oder zu diesem Rollenmodell tendieren, wenn man das genauso romantisiert. Es ist nicht das Gleiche,
ja, absolut,
es ist aus derselben Idee geboren.
Also, Cottagecore würde ich hier aber von diesen ganzen Sachen nochmal abgrenzen, weil ich glaube, Cottagecore ist eine Gegenbewegung zum Kapitalismus, weil man sich ja dahin zurücksehnt, in seinem kleinen Haus im Grünen sich selber für seinen Lebensunterhalt, um seinen Lebensunterhalt kümmern zu müssen, halt eben mit Anbauen des eigenen Gemüses und Kochen und Backen und alles sozusagen von Grund auf, weil man sein Leben entschleunigen möchte. Und ja, die Ästhetik spielt dabei eine große Rolle, ne? Diese Kleider auch, die man da trägt und so weiter. Aber ich glaube, der eigentliche Gedanke dahinter ist Entschleunigen des Lebens, das durch den Kapitalismus so eine Geschwindigkeit angenommen hat, in der viele Leute heutzutage nicht mehr mitkommen. Also die werden, das ist mental ungesund, was da verlangt wird im Kapitalismus. Und die Gegenbewegung dazu ist eben die Flucht in die Fantasie des Cottagecores.
Mhm. Aber bei Tradwives oder bei Stay-at-Home-Girlfriends wärst du dann dabei bei dieser These?
Ja, bei den beiden wäre ich ja dabei, dass sie das eben glorifizieren und dass sie, ich glaube, natürlich auch sowas gucken.
Ey, aber das wollte ich alles mal durchdiskutieren mit dir, weil es sind schon sehr viele Dinge, die ich echt problematisch fand und mir sind immer mehr Dinge aufgefallen.
Ja, aber also im Prinzip, mir war vor allem wichtig, dass wir eben Mrs. Bennet Gerechtigkeit widerfahren lassen,
ja.
Weil die, wie sie auch heutzutage noch in der Gesellschaft aufgenommen wird, das ärgert mich ja zu Tode. Und wie gesagt, ich hatte dieses Streitgespräch schon mehrmals geführt. Ich bin bereit, auf diesem Hügel zu sterben. Mr. Bennet ist der Bösewicht in der Geschichte.
Ja.
Mrs. Bennet ist manchmal ein bisschen übereifrig in dem, was sie tut, aber nicht wirklich fehlgeleitet. Ja, und das ganze Setting ist zutiefst problematisch und ich möchte das eigentlich auch nicht glorifizieren, was da dargestellt wird und was da geschichtlich alles einfach weggeeditet wird. Also das ist ja, als hätten die das durch Photoshop gejagt und die hässlichen Teile der Geschichte rausgeschnitten.
Einfach so. Genau so ist es. Und mir war es dann halt wichtig, nochmal zu sagen, dieser Satz, die können ja nichts dafür, dass sie reich sind, ist so höchst problematisch. Und ist wirklich geschichtsrevisionistisch. Also erzählt einfach eine andere und falsche Geschichte Großbritanniens, in dem der Adel irgendwie als total unschuldig irgendwie wegkommt. Das kann so nicht stehen gelassen werden. Das war mir nicht nochmal wichtig mitzunehmen. So, ist dann unsere Nostalgie hier dann zu Ende? Also es war irgendwie sehr nostalgisch und gleichzeitig überhaupt nicht nostalgisch, das einfach nochmal so durch eine andere Brille zu
gucken. Ich finde es sehr schön, dass wir für unsere erste Nostalgiefolge eben etwas gewählt haben, ein Werk gewählt haben aus einem Genre, das komplett von
Nostalgie
profitiert und auch dafür produziert wird, ein Gefühl zu kreieren. Und ich finde eigentlich ganz nett, dass wir das aufgearbeitet haben, weil das natürlich auch immer, wie gesagt, immer weiter in verschiedenen Medien wieder reproduziert wird. Ich war auch letztens erst im Theater und habe ein Stück davon gesehen. Also es hört ja nicht auf, es wird einfach immer weiter reproduziert und wir konsumieren das einfach weiter, ohne uns darüber Gedanken zu machen, was uns da eigentlich gesagt wird.
Mhm. Amen, girl. Ist damit dieser Teil abgeschlossen und dann machen wir jetzt noch die allerletzte Rubrik für heute. Empfehlung und Empfehlungen. Du hast vorhin schon eine Empfehlung ausgesprochen, ne?
Ich habe vorhin eine Empfehlung ausgesprochen, die ist komplett anders als das, was wir jetzt hier ewig lang besprochen haben. Und zwar war das nur ganz kurz, was ich vorhin angesprochen hatte. Ich würde euch empfehlen, auf Freevee einfach Sort Of zu gucken. Eine wunderschöne Serie, die eben das Leben von postmigrantischen Mitgliedern der Gesellschaft, die eben aber auch Mitglieder der LGBTQI-Plus-Gesellschaft sind, indem sie ihre Realität navigieren. Und ich finde das viel relevanter für uns jetzt als eben Pride and Prejudice.
Ja. Hast du noch eine andere Empfehlung?
Ja, was ich noch empfehlen würde, wäre nämlich zwei weitere Dinge. Wenn euch eben interessiert, inwieweit dieser 2005-Film von Stolz und Vorurteil abweicht von dem Buch selber, würde ich euch einen YouTube-Kanal empfehlen, und zwar von Dominic Noble. Und der hat eine Serie, die nennt sich Lost in Adaptation. Und da arbeitet er nämlich eben das Originalmaterial gegen die Adaption auf und da kann er euch die guten, da kann er euch die Unterschiede nochmal genauer, könnt ihr euch die Unterschiede nochmal genauer angucken. Das sind 20, 25 Minuten. Sehr schön nutzerfreundlich, nochmal alles zusammengefasst. Ja. Mhm. Meine dritte Empfehlung wäre, wenn ihr das trotzdem gucken wollt, also Stolz und Vorurteil,
ja.
Aber es ja natürlich schon ein bisschen langsam ist, ne? Dann würde ich euch sagen, guckt euch einfach Pride and Prejudice and Zombies an von 2016, gibt's auf Prime Video. Und da ist das ganze Setup, es ist Stolz und Vorurteil, alles ist genauso gleich, nur in dieser Welt gibt's auch noch Zombies und eigentlich müssen die auch noch Zombies umbringen.
Hä, ja, davon habe ich noch nie gehört.
Also auch super absurd, kam auch gar nicht gut an, glaube ich, bei den Kritikern. Ich finde das super lustig, den Film einfach nur, weil es ja trotzdem das gleiche Setup ist, aber trotzdem, oh mein Gott, Elizabeth Bennet hat einen Katana. Scheiße.
Ja.
Ich finde es super lustig. Und wenn man sich das Ganze schon gibt, dann kann man das sich auch einfach so geben.
Zombies ist ja auch nicht so mein Genre, aber vielleicht gucke ich es mir mal an. Ja,
das ist ein Genre-Mashup, das nichts für dich ist, ne? Historiendrama plus Zombie.
Hey, stopp. Historiendrama ist eigentlich mein Genre. Ich gucke es mir an, ich mecker dann halt viel drüber. Aber ja. ich will etwas empfehlen, aber also, ihr habt jetzt drei Empfehlungen und ich möchte etwas empfehlen. Ein Film, den wir nicht mehr gucken sollten, ist ein Disney-Prinzessinnen-Film, also die allermeisten Disney-Prinzessinnen-Filme finde ich echt problematisch, aber den hier ganz besonders und das ist Pocahontas. Pocahontas ist einfach kein guter Film. Tatsächlich basieren die einzelnen Charakteren, sollen auf Menschen basieren, die tatsächlich existiert haben, aber die wurden einfach umgeschrieben. Das heißt, es gab tatsächlich eine Person, die als Vorlage gedient hat für Pocahontas. Es gab eine für den weißen Dude, mit dem sie am Ende zusammen war. Und es gab einen für seinen Antagonisten, also der neben Bula zu ihm war und aus der indigenen Bevölkerung stammte. Und die ganze Geschichte lief nicht so ab wie in Pocahontas, sondern es war eigentlich Pocahontas, war mit einem Native American zusammen und dann kam dieser weiße Dude und hat sie entführt und das wird in diesem Disney-Film einfach komplett anders dargestellt und deswegen solltet ihr euren Kindern diesen Film auch nicht mehr zeigen.
Mhm. Denn es sie war auch extrem jung, als er sie entführt hat. Ich glaube, die war erst 14, ne?
Echt? So,
die war sehr jung, er war ein älterer Mann, er hat sie mitgenommen nach England, hat sie dort gezwungen, sozusagen sich in die englische Gesellschaft zu integrieren, wo sie natürlich immer negativ aufgefallen ist. In einer zutiefst rassistischen Klassengesellschaft, wie in England zu dieser Zeit geherrscht hat und teilweise noch herrscht, ist sie natürlich immer negativ aufgefallen und am Ende ist sie auch in England gestorben.
Also, guckt diesen Film nicht und zeigt ihn nicht mehr euren Kindern. Es tut mir sehr, sehr leid darum. Es gibt inzwischen, weil für mich damals war das ein Film, in dem man wenigstens mal andere Prinzessinnen gesehen hat, die nicht weiß und blond sind. Aber aufgrund dieses Geschichtsrevisionismus, diesen Film sollte man einfach nicht mehr gucken und nicht mehr seinen Kindern zeigen. Denn abgesehen von Pocahontas werden die Native Americans da wirklich echt nicht gut dargestellt. Und das sollte man nicht weiter, ja, treiben. Inzwischen gibt es ja glücklicherweise auch bessere Disney-Filme, in denen die Prinzessinnen, sage ich jetzt mal, oder die Heldinnen auch ein bisschen diverser sind und die nicht so problematisch sind wie dieser Film. Also eine klare Empfehlung meinerseits.
Stimme ich dir 100% zu. Ja, vielen Dank dafür. Das war es eigentlich heute auch schon von unserer
Nostalgie-Folge. Danke für das Gespräch.
Bitteschön, gerne. Diese Nostalgiefolgen werden wir immer mal wieder machen, wenn wir ein Werk angeschaut haben, über das wir doch noch reden möchten, auch wenn es schon länger her ist. Als nächstes auf dem Schirm hätten wir entweder Herr der Ringe oder End with an E. Mal schauen, was es wird. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder von darüber zu reden und euch mithören zu lassen, wenn wir das auseinander diskutieren zwischen uns.
Ja, wenn ihr dazu irgendwelche Anmerkungen habt, zum Beispiel welches davon wir als erstes besprechen sollen, schreibt uns gerne über Instagram oder per E-Mail. Bei Instagram ist es @autoplaypodcast, alles klein und zusammengeschrieben. Und per E-Mail ist es Adelina und Alvina, alles klein und zusammengeschrieben, @systemli.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, Adelina. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Bis okay. bald.
Auf Wiederhören.
Ciao. Ja, davor besprechen wir. Oh, Adelina, nee, du sollst es machen.
Okay, es tut mir leid, es tut mir voll. Ich merke gerade auch, wie verwirrt du bist durch dieses ganze Hin und Her, diese letzten 35 Minuten.
Ja, wirklich, bin ich wirklich.
Okay.
Also wir wollen den neuesten Scheiß besprechen, ne?
Okay, ja. Also müssen wir anders fangen, müssen von vorne anfangen.